Wir kehren zurück in die retrofuturistische Bürokratie von Brasil. Dorthin, wo Widerstand nicht heldenhaft aussieht, sondern wie ein Fehler im falschen Formular. Sams Realität beginnt zu kippen. Räume werden klarer und das System wird enger. Die Leitfrage lautet: Was bleibt von Freiheit, wenn Wirklichkeit und Fantasie nicht mehr unterscheidbar sind? Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Brasil, hier auf Neuroklar. Doch bevor wir weitergehen, schauen wir einen Moment zurück. Sam Laurie hat im ersten Teil nur eine kleine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die im Leben eines freien Menschen unbedeutend wäre. Aber eben in dieser Welt wie ein Riss im Fundament wirkt. Er hat versucht, einen Fehler zu korrigieren, in einem System, das eben keine Fehler kennt. Er hat versucht, Jill zu helfen, eine Bürgerin, die offiziell existiert, aber emotional bei ihm nicht vorgesehen war. Und er hat begonnen, seine Träume ernst zu nehmen, in eine Realität, die eben keine Träume duldet, sondern nur reine Bürokratie. Das alles macht ihn nun sichtbar. Und Sichtbarkeit in Brasil ist keine Chance, sondern Risiko. Im ersten Teil hatten wir unsere Leitfrage: Was passiert mit einem Menschen, wenn ein System ihn zwingt, aufzuhören zu träumen? Jetzt im zweiten Teil wird die Situation konkreter, härter und enger. Denn Sams Traumwelt beginnt die Kontrolle zu übernehmen und das System beginnt zurückzuschlagen. Die Routinen werden zu Fallen, die Abteilungen werden zu Mauern und die Menschen um ihn herum werden zu Schatten. Und das führt uns zur Leitfrage von Teil 2. Wie weit trägt ein Traum, wenn das System entscheidet, dass er eben nicht existieren darf? Teil 2 beginnt also an einem Moment, an dem Träume und Realität sich vermischen. Und Sam sich nun zum allerersten Mal fragen muss: Was ist eigentlich noch wahr? Also, die Bühne ist bereit, der Boden schwankt und der Staat schaut plötzlich zurück. Kapitel 4: Wenn Menschlichkeit und Traum denselben Raum beanspruchen. Die Welt von Brasil wirkt im ersten Teil wie eine Maschine, die sich selbst verwaltet, indem sie kalt, strukturiert, mechanisch und vor allem monoton arbeitet. Doch im zweiten Teil verändert sich nun die Perspektive. Sam ist Teil der Prozesskette, eingespannt zwischen Traum und Protokoll, zwischen Pflicht und Identität. Das Ministerium in seiner maximalen Ausdehnung. Bis jetzt hatten wir das Ministerium von innen gesehen. Büros, Schreibtische, Rohre und Formulare. Doch im zweiten Teil sehen wir auf einmal hallende Korridore, endlose Aktenlager, Kontrollzentralen, die wie Opernsäle aussehen. Räume, die so groß sind, dass Menschen einfach darin verschwinden. Das Ministerium ist also nicht nur einfach ein Gebäude. Es ist ein Staat im Staat. Ein Ort, in dem jeder Vorgang überwacht wird und jeder Mitarbeiter einfach austauschbar ist. Und je weiter Sam also aufsteigt, desto mehr erkennt er, dass die Größe keine Macht symbolisiert, sondern der Verlust von Menschlichkeit ist. Und diese Überdimensionierung ist auch eine klare Drohung. Hier bist du klein. Hier bist du nur ein Vorgang. Und Vorgänge sind ersetzbar. Nachdem Sam sie gefunden hat, beginnt der Konflikt zwischen ihrem realen Selbst und ihrem dokumentierten Selbst. Das System führt nicht Buch über Menschen, es führt einfach nur Buch über Profile. Aus Teil 1 wissen wir, Jill ist ein Problemfall, weil sie fragt, kritisiert und vor allen Dingen eins, sich nicht einschüchtern lässt. Sam begann, ihre Daten zu korrigieren, ihre Warnvermerke zu entschärfen, ihren Status zu verbessern. Doch jeder Eingriff in ihre Akte ist ein Eingriff in die amtliche Wirklichkeit. Und wie wir alle wissen, jede Korrektur erzeugt eine Spur, die eben durch das System verfolgt werden kann. Und das System reagiert wie ein Organismus, der merkt, dass eine Zelle nicht mehr das tut, wofür sie vorgesehen ist. Jill wird also zum Ziel und Sam wird zum Verdächtigen. Was also für ihn menschlich ist, ist für das System ein algorithmischer Fehler. Erinnern wir uns an Sams Traumwelten. Im ersten Teil waren Sams Träume ein Rückzugsort. Weite Himmel, schwebende Architekturen, er selbst als geflügelter Held. Doch jetzt verändern sich diese Träume. Sie werden härter, dichter und voller Bedrohungen. Riesige Monolithen drängen sich in den Himmel. Dunkle Figuren versperren ihnen den Weg. Maskierte Kreaturen symbolisieren Angst, Schuld und Kontrolle. Jill erscheint, immer entzogen, immer flüchtig. Seine Traumsequenzen sind also keine Flucht mehr, sondern Warnungen. Denn sein Unterbewusstsein zeigt ihm, was das System bereits begonnen hat. Den Druck zu erhöhen, die Kontrolle enger zu ziehen, die Grenzen seine Identität verwischen. Diese filmische Überhöhung dieser Traumwelten macht eine psychologische Wahrheit sichtbar. Wenn äußere Reize zu groß werden, beginnen sie, innere Räume zu besetzen. Also Sams Geist reagiert nicht irrational, er reagiert logisch auf eine Welt, die ihn zunehmend entwirklicht. Der Zugriff. Die Welt wird plötzlich eng. Und dann kommt es zu einem der prägendsten Momenten der staatlichen Intervention. Sams Wohnung wird plötzlich überwacht und von Technikern besucht, die ihm erklären, dass er im Verzug sei. Eine Szene, die gleichzeitig absurd und beklemmend ist. Seine Rohrleitungen explodieren bzw. funktionieren nicht mehr. Protokolle werden vorgelesen, während niemand erklärt, was eigentlich passiert ist. Techniker arbeiten hektisch, ohne zu wissen, was sie eigentlich genau reparieren. Und immer wieder klingelt es. Sam wird somit an den Rand gedrückt, also fremd im eigenen Raum. Diese Übergriffe sind keine klassische Gewalt. Es ist administrative Gewalt. Eine Art bürokratische Ohnmacht, in der du zwar anwesend bist, aber eben nichts mehr entscheiden darfst. Und dann taucht Tuttle erneut auf, hilft Sam abermals und verschwindet wieder. Der Mann ist echt wie ein Phantom in einem System, das keine unabhängigen Denkprozesse duldet. Tuttle ist dann also eine Art Hoffnung, aber Hoffnung, die man in dieser Welt wohl nicht behalten darf. Die zunehmende Paranoia des Systems. Vielleicht eine der stärksten Aussagen von Brasil. Nicht jeder Bürger wird paranoid, sondern in dem Fall das System. Man sieht die Angst der Bürokratie vor Kontrollverlust. Es gibt verstärkte Überwachung, immer strengere Protokolle, mehr Formulare, noch mehr Formulare, mehr Warnvermerke, mehr interne Prüfungen, noch mehr Doppelkopien von Akten und immer weniger menschliche Gespräche. Die Angst ist also nicht, dass jemand das System stürzt. Die Angst ist, dass jemand etwas tut, das nicht erfasst werden kann. Und genau Jill und Sam sind dieses. Zwei Menschen, die eine Art Beziehung zueinander aufbauen, ohne dass es in einem Formular vorgesehen ist. Und nun muss sich Sam entscheiden, ob er sich dem System beugt oder sein Traum schützt. Also nicht metaphorisch, sondern eben real. Er wird Zeuge, wie das System Jill als Gefahr markiert, wie es sie verfolgt, wie es sie erfasst, nicht als Mensch, sondern als Datenproblem. Und Sam erkennt, dass seine einzige Chance nicht im Ministerium liegt, sondern außerhalb. Kann man also einem Mensch helfen in einem System, das nur Prozesse kennt? Kann man die Wahrheit retten, wenn die Wahrheit nur das ist, was in einem Formular steht? Kann man lieben in einer Welt, die Liebe nicht vorsieht? Sams Handlung ist nicht spektakulär, aber gewaltig. Denn er entscheidet, Jill aus dem System herausholen zu wollen. Das ist kein Aufstand gegen das komplette System. Dies ist ein persönliches Bekenntnis. Aber in dieser Welt eben ein schwerer Angriff. Kapitel 5: Entscheidung und Konsequenz. Wenn ein Mensch das tut, was nicht vorhergesehen wurde. Wir wissen alle, es gibt Entscheidungen, die man bewusst trifft. Und es gibt Entscheidungen, die entstehen, weil Dinge einfach nicht mehr zugelassen werden und man einfach stehen bleibt. Sams Entscheidung in Brasil ist beides. Sie ist ein Akt der Menschlichkeit und die logische Folge in einer Welt, die Menschlichkeit systematisch verdrängt. Sams Entscheidung, Jill zu retten. Nun ja, Sam hat in den letzten Kapiteln immer weiter gesehen, wie Jill im staatlichen Netzwerk markiert, beobachtet und immer mehr zum Risiko eingestuft wurde. Er hat den Fehler im System erkannt, die Warnvermerke, die falsch verknüpften Informationen und vor allem die willkürliche Art, wie ein Formular über Leben und Tod entscheidet. Nun trifft er also die Entscheidung, die anfangs einfach klingt, aber in dieser Welt doch irgendwie ein Verbrechen ist. Er handelt nicht mehr als Beamter, sondern als Mensch. Sam versucht also, Jill aus diesem bürokratischen Labyrinth zu befreien. Und er nutzt dazu die einzige Waffe, die das System selbst geschaffen hat. Das Formular. Er manipuliert Einträge, verändert ihren Status und löscht Hinweise. Schiebt Akten hin und her und schafft Verwaltungschaos im Kleinen. Nicht um das komplette System zum Kollabieren zu bringen, sondern um Raum zu schaffen. Raum für einen Menschen, der im offiziellen Raster nicht mehr vorgesehen ist. Sam schafft es tatsächlich, Jill für kurze Zeit dem Zugriff des Systems zu entziehen. Sie entkommen gemeinsam der Überwachung, den endlosen Protokollen, den Checkpoints, den Formularen, die bestimmen, wo man hingehen darf und vor allem, was man fühlen darf. Und die Welt außerhalb des Systems wirkt plötzlich still, fremd und weit. In dieser kurzen Phase sehen wir etwas, das Brasil selten zu bieten hat: Zärtlichkeit, Ruhe und das Gefühl von Normalität. Für diesen kleinen Moment existiert der Staat nicht. Für einen Moment hat der Traum gewonnen. Dies ist einer der wichtigsten Lichtpunkte im Film und genau deshalb wissen wir unbewusst, er kann einfach nicht bleiben. In Brasil ist nämlich Freiheit kein Dauerzustand, sondern nur eine Atempause. Das Imperium schlägt zurück. Nein, falscher Film. Das System schlägt zurück. Präzise, lautlos, aber eben absolut. Sams Eingriff bleibt nicht unbemerkt. Das System von Brasil ist nicht intelligent, nicht empfindsam und nicht strategisch, aber eben umfassend. Es merkt nicht, warum jemand etwas getan hat. Es merkt eben nur, dass jemand etwas getan hat. Die Antwort darauf ist keine klassische Verfolgungsjagd, keine Militärintervention, kein Drama im klassischen Sinne, sondern viel banaler. Es kommt Papier, es kommen Männer und sie kommen eben mit Formularen. Jill, die eben also noch frei war, wird offiziell aus dem Register gestrichen. Gelöscht. Der Staat entscheidet, dass sie nicht mehr existiert. Und in einer Welt, in der Existenz durch Akten definiert wird, ist dies mehr oder weniger das Ende. Sam, der gerade noch geflogen ist, wird verhaftet. Nicht wegen Verrat, nicht wegen Aufruhr, sondern, Achtung, wegen Papiermissbrauch. Das ist die bittere Wahrheit von Brasil. Nicht die großen Taten bringen dich zu Fall, sondern die kleinen Abweichungen, die keiner vorhergesehen hat. Die Übergabe an Jack Lind. Freundschaft unter Neonlicht. Sam wird gefesselt und in eine weiße, sterile Kammer gebracht. Ein Raum, in dem nichts an die chaotische Bürokratie erinnert, außer die Tatsache, dass dieser Raum Teil davon ist. Und dann sehen wir die Person, die ihn verhören soll. Jack Lind. Sams Freund, der elegante Bürokrat. Der Mann, der zu Hause eine liebevolle Familie hat und im Ministerium der Folterer ist. Jack foltert nicht aus Sadismus, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das macht ihn eben gefährlicher, sondern er foltert aus Pflicht. Er ist der perfekte Beamte. Er ist begeistert von Effizienz und gleichgültig gegenüber Moral. Und genau an diesem Punkt kollidieren Sams Menschlichkeit und Jacks Funktionslogik. In einem Raum, in dem jede menschliche Regung als Fehler gilt. Und das ist der Moment, in dem Sam erkennt, der Feind ist nicht Jack. Es war nie Jack. Es ist das System, das keine Freundschaft kennt, nur Vorgänge. Der Zusammenbruch der Realität. Der letzte Traum. Während Jack sich vorbereitet, beginnt die Welt in Sams Kopf vollständig auseinanderzubrechen. Die Außenwelt verschwindet, die Traumwelt übernimmt. Aber diesmal ist sie nicht frei. Sie ist nicht hell. Sie ist nicht fliegend, sie ist Flucht. Ein letzter Ausbruch seiner Psyche, die sich dagegen wehrt, in eine Welt zurückzukehren, in der Menschen eben nur Datensätze sind. Und dann geschieht etwas, das gleichzeitig triumphal und tragisch ist. In seinem inneren Traum wird Sam tatsächlich gerettet. Denn Tuttle taucht auf. Das System kollabiert, die Wände brechen auf und Sam kann wieder fliegen. Es ist die triumphale Fantasie eines Menschen, der sich weigert, innerlich zu sterben. Doch wir ahnen bereits, irgendwas stimmt hier nicht. Es fühlt sich zu perfekt an, zu rund, zu träumerisch. Wir befinden uns also nicht mehr in der äußeren Welt. Wir sind vollständig in Sams Kopf. Damit endet also die äußere Handlung. Sam hat gehandelt, um Jill zu retten, und das System hat reagiert mit absoluter Konsequenz. Diese Liebe war vielleicht echt, die Entscheidung war menschlich, doch die Folgen waren bürokratisch tödlich. Und der letzte Ort, an dem Sam existieren darf, ist nicht die Welt, sondern nur sein eigener Traum. Diese Konsequenz ist nicht symbolisch, nicht metaphorisch. Sie ist leider die traurige Wahrheit in dieser Welt. Das System hat Sam gebrochen, aber es konnte ihn nicht besitzen. Also hat es ihn sich selbst überlassen. Sams Körper bleibt in der Realität, doch sein Geist gibt auf. Kapitel 6 Nachhall. Was bleibt, wenn ein Traum bricht? Es gibt Filme, die enden mit Antworten. Brasil endet mit einer Wunde. Nicht laut, nicht heroisch, sondern leise in einem Raum, der nur aus Neonlicht, kaltem Metall und dem Summen eines Systems besteht, das weiterarbeitet, als wäre überhaupt nichts passiert. Sam Laurie sitzt dort, ruhig, abwesend und lächelnd in etwas, das die Außenwelt nicht mehr erreichen kann. Der Bezug zur Leitfrage: Wie weit trägt ein Traum, wenn das System entscheidet, dass er nicht existieren darf? Sams Traum trägt ihn bis zum äußeren Rand des Bewusstseins. Es wird sozusagen zu seiner letzten Zuflucht, als das Äußere für ihn kollabiert. Doch auch der Traum kann ihn nicht retten. Er kann ihn nicht schützen vor einer Realität, die nicht mehr da ist. Das System in Brasil zerstört keine Körper, sondern eben Wirklichkeiten. Es attackiert das Innere, indem es das Äußere so vollständig kontrolliert, dass menschliche Räume innerlich verschwinden. Sams Traum ist also kein Widerstand, sondern für ihn ein Notausgang. Es trägt ihn bis zu dem Punkt, an dem die Psyche beschließt, dass die innere Welt die einzige ist, die noch Sinn macht. Und hier wird die Antwort auf die Leitfrage eher bitter, aber eben ehrlich. Ein Traum trägt dich weit, aber ein System, das ihn deaktiviert, trägt weiter. Was sagt also Brasil über Systeme? Der Film zeigt etwas, das heute klarer wirkt als 1985. Systeme sterben nicht an Gewalt. Sie sterben an Intransparenz, an Komplexität, an Routine ohne Feedback. Und Menschen sterben darin nicht körperlich, sondern innerlich. Das System in Brasil funktioniert nicht, weil es effizient ist, sondern weil niemand mehr weiß, wie es zu stoppen wäre. Wir wissen, jeder repariert Teile, aber niemand versteht das Ganze. Die Macher selbst glauben, sie hätten die Kontrolle. Die Arbeiter glauben, sie müssen nur mitlaufen. Und die Bürger glauben, Fehler sind nur Pech. Realitätsbezug, unsere Welt heute. Brasil ist keine Zukunftsvision, sondern eine Art Warnung vor der Gegenwart. Überlastete Verwaltungssysteme, unübersichtliche Technologie, Verantwortungsdiffusion, Bürokratie, die sich selbst erhält, Menschen, die im Formular verschwinden und Datenbanken, die Profile erzeugen. In modernen Gesellschaften gibt es keine allmächtige Figur, die alles kontrolliert. Es gibt Systeme, deren Komplexibilität unsere Menschlichkeit überfordert. Wenn also Behörden Fehler machen, sind es selten Einzelne, sondern die Prozesse, die niemand mehr im Blick hat. Brasil zeigt, wie ein Staat aussehen kann, wenn niemand mehr fragt: Warum machen wir das eigentlich so? Die neurodivergente Perspektive: Routine als Druckzone. Für neurodivergente Menschen kann Brasil stark wirken. Warum? Weil der Film die sensorische Struktur zeigt, die viele von uns im Alltag erleben. Zu viel Reiz, zu wenig Klarheit, zu starre Abläufe und vor allem wenig Handlungsspielraum. Erwartungen ohne Erklärung und Sanktionen ohne direkten oder halt zu bürokratischen Kontext. Sams Flucht in Träume wirkt für viele neurodivergente Menschen nicht wie ein Kunstgriff, sondern wie ein realer Bewältigungsmechanismus. Das Gehirn sucht Räume, in denen es sich bewegen kann, wenn die äußere Welt zu eng wird. Die Bürokratie in Brasil fühlt sich an wie das, was viele erleben, wenn Systeme nicht auf diese ausgelegt sind. Formularlogik statt Verständnis. Kreuzchen hier, Kreuzchen da, Informationstext 16 Seiten lang, den keiner versteht. Struktur statt Dialog. Ja, ohne Formular, keine Antwort. Die Überforderung kommt also nicht von Bestrafung, sondern durch Anpassungsdruck. Nehmen wir Sam als Beispiel. Sam ist neurotypisch geschrieben, aber neurodivergent lesbar. Ein Mensch, der innerlich reich ist und äußerlich auf jeden Fall funktioniert, bis das System dieses Innenleben als Fehler markiert. Der philosophische Kern: Wahrheit ohne Zeugen. Vielleicht der härteste Gedanke des Films: Wahrheit braucht einen Ort, an dem sie existieren darf. Sam hat diesen Ort, am Ende nicht mehr in der Welt, sondern nur noch in sich selbst. Das System kann seine Gedanken kontrollieren, aber nicht sein Bewusstsein. Es kann seine Realität definieren, aber nicht seinen inneren Raum. Und so gewinnt in Anführungszeichen Sam auf eine tragische, stille Weise. Er geht dorthin, wo das System ihn nicht erreichen kann. Sein letztes Lächeln ist nicht Hoffnung. Es ist ein Abschied von einer Welt, die ihn nicht wollte. Und was sagt das über uns? Vielleicht das. Wir brauchen Systeme, aber wir dürfen nie zulassen, dass diese bestimmen, wer wir innerlich sein dürfen. Wir brauchen Ordnung, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Ordnung ohne Menschlichkeit einfach nur Lärm ist. Wir brauchen Struktur, aber nicht um den Preis unserer inneren Welt. Am Ende zeigt also Brasil uns nicht, wie man ein System stürzt, sondern wie man sich darin verliert, wenn man versucht, einfach nur Mensch zu bleiben. Die Frage ist also nicht, wie weit ein Traum trägt. Die Frage ist, wo findet unsere Wirklichkeit statt? In Formularen oder in uns? Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf der Reise wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende. Es ist nur ein Kapitel, denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gern einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, euer Neuroklar.